Okay, herzlich willkommen zu Ubuntu Live, die Folge 1, eigentlich von den Chemnitzer Linux-Tagen, und da haben wir das Interview auch live geführt, aber natürlich nicht aufgenommen. Deswegen sitze ich eine Woche später nochmal mit dem Thorsten Franz zusammen. Hallo Thorsten.
Hallo Michael.
Und wir reden nochmal über Sachen, über die wir letzte Woche auch schon gesprochen haben, einfach nochmal fürs Protokoll. Und weil sich ja vielleicht auch so ein paar Eindrücke, gerade auch so aus der letzten Woche, ja noch gesammelt haben.
Thorsten, innerhalb einer Woche ändert sich ganz viel.
Ja, hat's bei dir nicht nachgewirkt? Bei mir war, es waren ja die ersten virtuellen Chemnitzer Linux-Tage. Letzte Woche habe ich dich nach deinem Eindruck gefragt. Diese Woche würde ich sagen, wie ist denn so nach, ja, mit einer Woche Nachhall, wie ist denn so dein Fazit dazu?
Ich fand die Chemnitzer Linux-Tage, auch wenn sie dieses Mal virtuell waren, total super. Also ich bin eigentlich mehr immer einer, der so dieses vor Ort sehr gerne mag und gar nicht diese ganzen virtuellen Veranstaltungen, auch wenn wir sie seit einem Jahr wegen Corona so stark haben, eigentlich gar nicht so gut findet. Fand die dafür aber die Chemnitzer Linux-Tage sehr, sehr gut gelungen. Hatte häufig das Gefühl, als wenn ich fast vor Ort wäre. Das war schon sehr gut gemacht, dass man dort auch Besucher eben halt so on the fly per Kamera treffen konnte. Und sogar selbst mein Vortrag, den ich dort gehalten habe über die Ubuntu Community, war schon so, dass ich ja nicht irgendwie ganz so dachte, ich rede gerade gegen eine Wand und fühle mich dabei total unwohl. Irgendwie war das Feeling ganz gut.
Ja, ne? Also ich hatte auch so den, also zum einen hatte ich irgendwie den Eindruck, dass wir hatten ja im Grunde gab es ja so zwei Bereiche. Einmal diese Work-Adventure 2D-Welt, wo man durchlaufen konnte, die es auch schon beim wie hieß er, RC3 gegeben hat. Und dann gab es ja nochmal quasi für jeden Stand, also wir waren ja am Ubuntu Community Stand, und da gab es dann ja für jeden Stand nochmal einen Big Blue Button Raum. Und ich hatte schon das Gefühl, dass dadurch, dass dieses Grundrauschen, diese ganzen Hintergrundgeräusche und halt eben auch dieses es war so ein bisschen entzerrt alles. Also die Leute, die da an den Stand kamen, die wollten da ja auch wirklich hin, weil sie mussten ja aktiv da draufklicken und sind nicht durch Zufall vorbeigelaufen. Ich hatte schon das Gefühl, dass es irgendwie viel Austausch gab oder mehr Austausch, sagen wir es mal so, als jemand, der wirklich halt einfach nur vorbeiläuft. So, oder der dann halt mal anhält, weil du gerade irgendein buntes Bild auf dem Monitor hast oder sowas.
Also ich hatte, ja, und besonders, wenn man gerade so einen Sticker verteilt.
Oder ja, genau. Oder
weil man gerade die Leute ja mal gerne mit.
Stimmt.
Und die konnten wir diesmal nicht anbieten, weil virtuell hatten wir dann doch keine Ubuntu-Sticker den Leuten aufzukleben.
Das wäre übrigens was man echt nochmal, das müsste man nochmal erfinden, ne? So ein bisschen dieses, das digitale Giveaway irgendwie.
Ja. Kann ich mir momentan aber noch nicht so ganz vorstellen, wie das dann aussehen würde. Aber ja, wäre natürlich auch mal ganz lustig, ja.
Ja, nein, aber also ich muss sagen, ich fand's super und fand's nach einer Woche, eben dieses Wochenende finden ja der, wie heißt das denn, Libre Planet?
Genau, statt, hab ich gestern was von gesehen.
Ja. Da war ich gestern auch ein bisschen in dieser Welt unterwegs. Die sind aber halt irgendwie mit viel weniger Ständen und viel weniger, also gut, vielleicht auch, weil man die Räumlichkeiten, ich kenne die da nicht, die ist ja in Boston da, am MIT. Und da waren halt, ich fand es irgendwie ein bisschen nicht so beeindruckend wie Chemnitz, sagen wir mal.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht in diesen Räumlichkeiten unterwegs gewesen, weil ich da auch gesehen habe, dass das irgendwie nur die Sponsoren eigentlich sind, die da Stände haben.
Genau.
Sondern bin nur in den Vorträgen direkt reingegangen, weil ich da so ein paar Sachen in Richtung auch Community Building ganz interessant fand. Und die habe ich mir dann hauptsächlich angeguckt.
Ja, da bin ich gestern nur so einmal überflogen. Ich wollte eigentlich Julia Reeder sehen, Opening Keynote.
Habe ich auch gesehen.
Ja. Hast du, war gut?
Ja.
Lohnt sich?
Ja, total. Lohnt sich auch nochmal in der Aufzeichnung anzugucken.
Ja.
Und was ich total gut fand, war der Vortrag von Karen Johnson. Die hat so ein bisschen über Community-Arbeit, wie das eigentlich funktionieren sollte und welche Regeln man beachten sollte. Erzählt dies momentan in der Drupal-Community unterwegs.
Ja.
Hat natürlich auch zugegeben, dass da auch nicht alles 100% funktioniert, wie sie das hätte. Das ist natürlich immer so. Aber sie hat dort sehr gut das so vorgetragen, wie sie so die Sicht drauf hat und fand das sehr schlüssig und finde, sie hat da ein sehr gutes Konzept, wie man so an Community rangeht.
Ich glaube, da habe ich gestern nochmal, also da habe ich gestern ganz kurz nochmal reingeguckt, aber ich war auch, wie gesagt, ich war echt so ein bisschen damit beschäftigt, mich da zurechtzufinden und war halt so ein bisschen, das war vielleicht auch so ein Ding, man war so von Chemnitz, man hatte sich ja so einen kleinen Workflow zurechtgelegt, ne? Wenn ich jetzt das da und dann schalte ich eben hier kurz ab und gehe dann da rüber und mache das so und so. Und das hat da irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Da war ich so ein bisschen, da war ich kurz überfordert mit der Klickerei. Aber ansonsten, ja, heute sind Max Mehl und Matthias Kirsch da noch dran. Heute Abend irgendwann. Da will ich vielleicht auch noch mal reingucken. Mal schauen. Die beiden. Aber erzählen auch mal das Gleiche. Die haben ja immer den gleichen Vortrag. Aber immer den gleichen schön. Der eine
ist
macht
immer noch Public Code.
Ja, einer macht Public Thema? Money, Public Code und der andere macht Views irgendwie.
Ach so.
Ja, gut. Ne?
Wobei, ich habe eigentlich auch fast immer dieselben Themen. Da sind immer nur, also ich nehme immer denselben Folienset wie vom letzten Mal und gucke dann, was möchte ich dieses Mal auch noch sagen. Aber ich muss dazu sagen, dieses Mal sind nicht viele Folien drin geblieben.
Oh.
Ich habe das sehr stark überarbeitet, weil ich auch eine andere Story erzählen wollte. Aber natürlich, man nimmt immer irgendwas, wovor man startet. Und da mein Thema eigentlich jedes Mal irgendwie was in Richtung Community ist, ist das dann auch irgendwie passend.
Ja, auf jeden Fall. Ach na ja, komm, ne, das ist doch, ich weiß nicht, das haben uns doch schon die amerikanischen Late-Night-Talker beigebracht. Nimm das eine Pferd und reite es. die haben sich auch seit 40 Jahren alle nicht verändert. Nein.
Oh Gott, das wäre aber wirklich schlimm. 40 Jahre, wenn wir das selber machen.
Ja, eben, wie hieß es? Ich komme immer nicht mehr. Mir fehlen immer so viele Namen. Aber einer von denen da, der war doch
wirklich. Ja, der ist letztens gestorben, ne?
Der war doch wirklich so lange dabei. Und ich glaube, der hat von Anfang an immer das Gleiche gemacht. Also, irgendwann wollen die Leute ja auch so eine gewisse Routine einfach oder so eine gewisse, die wollen ja auch wissen, was kommt. Mhm. Ne? Nein, aber auf jeden Fall, die ist ja eigentlich egal, ob jetzt die Chemnitzer Linux-Tage oder halt eben dann auch der LibrePlanet irgendwie, sind auf jeden Fall beides Veranstaltungen ja eigentlich mit viel, also wo man merkt, dass so auch von Veranstalterseite dann doch viel Herzblut drinsteckt. Also die in Chemnitz sowieso, die haben ja so ihre komplette Ausstellungshalle nachgebaut und wie gesagt, was sie da beim LibrePlanet gebaut haben, kann ich gar nicht so genau einschätzen, weil ich das nie gesehen habe, wie gesagt. Aber findest du auch, dass das so ein Modell für die Zukunft sein kann? Also, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, es ist ja natürlich anders personalintensiv, vielleicht sogar weniger personalintensiv. Und du hast natürlich ganz viele Sachen, die ja, um die du dich einfach nicht kümmern musst, ne? Sowas wie eine Feuerversicherung und brauchst du halt nicht, weil da wird schon nichts brennen, erstmal.
Ja, wobei ich finde das schon eigentlich auch wichtig, dass man auch Leute wieder so ein bisschen in, ja, persönlich trifft. Also ich glaube, das ist schon auch noch mal was anderes, wenn nur Veranstaltungen so online stattfinden. Deswegen glaube ich schon, dass das natürlich in Zukunft auch weitergibt. Hoffe aber auch, dass das irgendwann, wenn das mit der Pandemie eben halt einigermaßen kontrollierbar ist, beziehungsweise nicht mehr so akut bedrohlich ist, dass man dann auch wieder solche Veranstaltungen vor Ort irgendwo durchführen kann. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein anderes Feeling, was dann aufkommt. Was ich mich eben halt noch frage, wie man das gut hinbekommen kann, dass man sowohl Sachen, die vor Ort stattfinden, dann eben halt auch Leute mit einbinden kann, die online nur dazu geschaltet sind. Mhm. Das halte ich nochmal für ein wichtiges Thema, weil dann hätten wir irgendwie alle Bedürfnisse so ein bisschen befriedigt, welche die eben halt nicht zu jedem Ort hinreisen können. Und dann dennoch dran teilnehmen können und man die irgendwie einbinden kann. Da sind wir, glaube ich, noch nicht sehr weit fortgeschritten.
Ah, ich glaube, das ist aber auch, also ich könnte mir vorstellen, wir haben in Chemnitz haben wir gesehen, da gab es ja am Samstagvormittag zumindest noch so einiges an Problemen, auch was die, also einfach was die Infrastruktur anging. Und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn du jetzt quasi noch Leute vor Ort gehabt hättest, das hätte wahrscheinlich bei denen erstmal den Rahmen gesprengt. So. Aber
ja, gut, aber vielleicht haben sie ja in ein, zwei Jahren dann mehr Erfahrung, ne?
Genau.
Vielleicht ist das dann möglich.
Und ich glaube, die Idee ist genau die richtige, weil wir hatten es, ich habe es das erste Mal ganz schmerzhaft irgendwie gemerkt, da bei der UbuCon in Spanien. Das war irgendwo so in Nordspanien.
Genau, da war eine in Nordspanien und es war eine in Portugal. Jetzt weiß ich nicht, welche du meinst.
Na, ich meine Spanien irgendwie. Das war so ein, ja, keine Ahnung. Das war dann nachher so Flug bis Barcelona und dann, ich sag mal, mehr oder weniger gerade hoch bis zur, irgendwo auch so in Küstennähe. Da wollte ich eigentlich hin und das war nachher aber irgendwie so ein Hin und Her, um da hinzukommen. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, oh Leute, im Grunde bin ich dann fast anderthalb Tage unterwegs für zwei Tage vor Ort. Ja, netter Versuch, aber Dankeschön. Und wenn es dann die Möglichkeit gegeben hätte, jetzt dann zu sagen, so, oh hier, ne, aber ich kann mich online zuschalten, es ist alles da, keine Ahnung, man hat halt auch so die Räume, sich hinzusetzen, sich zu unterhalten und das hätte mir quasi dann auch gereicht. Ne? Also ob man es damals so angenommen hätte, weiß ich nicht. Aber von der Sache her wäre das genau das Richtige gewesen.
Ja, und was ich auch noch glaube, ist, dass kleinere Veranstaltungen haben ja wirklich auch sehr große Schwierigkeiten, Vorträge zu bekommen, die auch einigermaßen, ja, eben halt ein einigermaßen hohes Niveau haben, weil das natürlich auch, ja, meistens irgendwie professionellere Leute sind, die dann solche Vorträge halten. Und gerade auch für die ist es vielleicht auch einfacher, dann einen Vortrag von irgendwo zu halten. Dann haben sie die ganzen Wegereisen nicht. Weil gerade kleinere Veranstaltungen, man merkt es da immer wieder, Probleme haben, ein wirklich attraktives Vortragsprogramm zusammenzustellen.
Ja, da hast du recht. Das stimmt. Aber ja, es wäre wirklich cool, wenn es diese Mischung geben würde. Also ich sag mal, dass es jeder oder mehr oder weniger jeder so auf den Schirm kriegt, die Sachen zu streamen, dass man auf jeden Fall mal in die Vorträge reingucken kann. Und ja, wie gesagt, es ist, wenn man es aus dem Raum, also wenn da halt wirklich jemand live ist und das macht, okay, wenn man es aber irgendwie auch in so einem Vortragssaal hinbekommt, dass jemand von zu Hause vorträgt und man trotzdem sowas wie einen Rückkanal hat, dann wäre das für mich auch in Ordnung. Also, und ich denke, so mit ein bisschen Glück wird es dann so ein paar Hybridveranstaltungen in den nächsten Jahren geben. Ne? Weil, also ich hatte zum Beispiel auch dieses Jahr, ne, jetzt, ja, ich war das erste Mal dann bei der FOSDEM, habe mir da die Sachen angeguckt, dann halt eben die Chemnitzer Linux-Tage virtuell und jetzt dieses Wochenende dann LibrePlanet. So viel habe ich in einem normalen Jahr nicht mitgenommen, weil ich da einfach, ich komme gar nicht so viel zum durch die Gegend fahren.
Ja, ja.
Von daher habe ich dieses Jahr also mehr erwischt als sonst, aber ja gut, ohne da gewesen zu sein.
Genau. Also so Hybridlösungen, glaube ich, das könnte wirklich was für die Zukunft sein, weil ich mir schon vorstellen kann, dass viele Leute sich auch nochmal persönlich treffen wollen. Also das ist, glaube ich, schon auf Dauer auch wünschenswert,
ja,
um auch untereinander auch eine andere Vertrauensebene auch hinzubekommen, als nur dieses, wir haben mal virtuell miteinander gesprochen.
Genau, naja, einfach mal irgendwo 10 Minuten in der Ecke setzen mit einem Kaffee und ja, einfach mal einen Schnack halten, ne? Das ist, ich glaube, das gehört auch dazu. Das muss auch mal sein.
Ja, wir haben das auch mal auf dem Linux-Tag in Berlin gehabt, dass wir dort eben halt alles so nette Kissensitzgelegenheiten am Ubuntu-Stand haben. Das war dann die Ubuntu-Launch. Und irgendwann haben wir dann auch mal so Leute sozusagen eine Auszeichnung gegeben, dass die eben halt eingeschlafen sind auf den Stand in der Sitzsache, weil sie sich so wohl bei Ubuntu gefühlt haben, haben wir dann das eben halt genannt.
Ja, nee, das stimmt aber. Um irgendwo einzuschlafen, muss so eine Menge Vertrauen haben. Ne?
Genau. Und da, also wir haben keine Liste geführt, aber wir hatten das irgendwie so gesagt bei einigen Leuten, die haben halt so ein Abzeichen bekommen. Ja.
Oh Mann, ey. Ja, aber wie gesagt, ich finde, das gehört auch dazu. Wenn es wirklich gemütlich ist, dann kann man da auch mal einschlafen. Das ist alles gut.
Ne? Ja. Haben ja auch einige dann nicht so das Problem mit, weil dieses von so einer Messe, das fehlte diesmal wirklich, da gibt es ja immer so ein Grundrauschen, also so ein richtiges Grundrauschen, was die ganze Zeit so ist, da blabbert die ganze Zeit was. Einige sagen auch, das ist wie so am Strand, da kommt die ganze Zeit, schwappt da immer so mehr hin und her.
Das stimmt.
Und so ein bisschen ist das auch immer auf dem Messen.
Ja, nee, da hast du aber recht, das ist wirklich so ein bisschen so. Wenn man sich das, weißt du, dann wird es mal wieder ein bisschen lauter, dann wird es wieder leiser, dann quiekt wieder irgendwo was, dann hört es wieder auf. Das ist schon so ein bisschen auch wie eine Wellenbewegung. Das ist richtig. Das sehe ich ganz ähnlich. Und da kann man, also wenn ich mich abends ins Bett lege und Meeresrauschen anmache, dann kann ich von 10 rückwärts zählen. Ne? Das und meistens schaffe ich es nicht. Ja, so ein anderes Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist so der Ubuntu bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Die Ubuntu-Community ist doch schon seit Urzeiten da vertreten, oder nicht?
Ja, also die war eben halt eigentlich schon seit Anbeginn, seitdem es die, seitdem es Ubuntu gibt. Die Chemnitzer Linux-Tage gibt es meines Erachtens schon ein bisschen länger, glaube ich.
Okay.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie lange es die Chemnitzer Linux-Tage gibt.
Keine Ahnung. Soll ich mal Fall, willst du erzählen und ich google mal?
Ja, google mal. Ich meine, such die, nimm die Suchmaschine deines Vertrauens.
Ja.
Genau. Und ich mache dort, glaube ich, seit 2009 oder 2008, ich glaube 2009 habe ich zum ersten Mal dort dran teilgenommen und den Stand mitgemacht. Genau, und seitdem habe ich das auch fast immer gemacht, außer im letzten Jahr, wo eben halt die Chemnitzer Linux-Tage wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist. Da nicht und einmal nicht, weil ich dort zu einer Geburtstagsfeier gegangen bin, die nicht in Chemnitz war.
Mhm. Genau.
Ja, also da habe ich mal ein Freund gesagt, du bist wichtiger als die Chemnitzer Linux-Tage und bin zu seinem Geburtstag gegangen. Das hält er, also da ist er noch immer, genau, also das rechnet er mir immer noch hoch an. Da
ja, kann man auch. Also ich hab's mal Wikipediat und die ersten Chemnitzer Linux-Tage haben wirklich am 6. März 99 stattgefunden.
Ja, Ja, genau, da gab es noch nicht mal Ubuntu.
Mit 700 Besuchern und 20 Vorträgen. Also das finde ich schon für aus dem Stand, also ne, im Wikipedia-Artikel kann ja auch nochmal jeder nachlesen irgendwie, war es eigentlich als Installationsparty mit Vorträgen angedacht und es kamen aber dann 700 Besucher. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auch mal hier so von der Woblook ein oder zwei Anläufe wegen Installationsparty gehabt, also 700 waren da nie. Das finde ich schon ganz schön beachtlich. Also da hat der Promotion-Faktor von vornherein ganz gut gezogen, glaube ich.
Ich habe mal eine Installationsparty gemacht, da wurde keine einzige Installation gemacht, das war. Weil wir hatten die ganze Zeit nur andere Sachen zu tun. Das war in Berlin, da weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das hieß. Auf jeden Fall war das so ein Kulturhaus von afrikanischen Mitbürgern, die das irgendwie so gemacht hatten. Und wir hatten dort einfach nur eine tolle Party und haben die ganze Zeit afrikanisches Essen gegessen und so. Und haben uns auch über Ubuntu unterhalten und die hatten auch noch eine Sichtweise, weil das zum Teil auch aus angrenzenden Sprachbereichen bei denen kam, auch dieses Ubuntu-Menschlichkeit. Wir haben dann sehr viel auch über dieses Mitmenschlichkeit und sowas geredet mit den Leuten, die da waren. Aber es ist letztendlich keine Installation gemacht worden, weil wir einfach mehr so eine Kulturfest gefeiert haben. Das war aber eigentlich gar nicht geplant.
Naja, aber ich sag mal so, wenn eine Installationsparty, ich sag mal, in dem Sinne entgleitet, dann kann man das doch mal machen irgendwie. Da kann man doch, oder? So, das ist, glaube ich, dann nicht so schlimm. Ja. Also, wenn man irgendwann so an den Punkt kommt, weißt du, muss man sich immer überlegen, irgendwann kommt dann wirklich so einer mit seinem Rechner vorbei und nervt rum und sagt so, oh, hier, komm, installieren und so. Du hast aber in der Zwischenzeit ein viel spannenderes Thema aufgemacht. Und sagst, nee, hey, heute nicht mehr, machen wir morgen, melde dich bei mir.
Das ist auch so. Aber ja, war sogar jemand aus einer Abgeordnete, eine Bundestagsabgeordnete da und noch jemand anders aus dem Senat, glaube ich. Und genau, die waren auch sehr gut mit eingebunden und das war ganz nett.
Ja, das ist cool. Ja gut, in Berlin, ne? Da hast du sie irgendwie vor Ort alle. Das ist natürlich ein bisschen einfacher dann. Das hatten wir bei der Installationsparty, wo keiner war, auch nicht. So. Da war auch keiner da. Ja, UbuntuUsers.de ist ja auch der Stand eigentlich. Also, offiziell ist es ja Ubuntu Community, aber UbuntuUsers.de ist ja im Grunde der Grund für den Community-Stand.
Naja, es läuft eben halt bei UbuntuUsers.de sehr viel zusammen aus der deutschsprachigen Community. Ne?
Genau. Gibt's denn da irgendwie was Neues, Aktuelles? Irgendwas?
Ach, also Aktuelles, ja, es gibt immer so Sachen, die sich auch auf UbuntuUsers bewegen. Momentan ist das so, dass nächsten Monat wieder eine neue Version rauskommt von Ubuntu und das ist jetzt noch nicht mal so das ganz Entscheidende. Das ist keine Long-Term-Support-Version, deswegen ist das meistens nicht irgendwie was groß bewegt. Aber vielmehr ist das noch so, dass die 16.04, die eine Long-Term-Support ist und die auch bis jetzt immer noch Support erhält, dann ausläuft. Das ist hier die letzte mit Unity als Oberfläche. Da ist das jetzt schon so, dass auch noch ein paar Artikel im Wiki noch aktualisiert werden müssen, also sprich, dass die noch getestet werden müssen, beziehungsweise zum Teil vielleicht auch noch ein bisschen umgeschrieben werden müssen, dass es jetzt nicht mehr auf die Unity-Oberfläche dann vielleicht basiert, sondern dann eher auf GNOME. Und dass da eben halt noch durchgeguckt werden muss, wie viel dieser Artikel überhaupt noch so relevant für eine neuere Ubuntu-Version ist, weil wenn das auf Python 2.7 aufbaut, das Programm und so, ist das mittlerweile auch outdated. Das Programm ist dann nicht mehr einsatzfähig.
Und ich glaube auch irgendwie gesehen zu haben, Python 3 ist Ich weiß gar nicht, bei 18.04, aber jetzt bei der 21.04 auf jeden Fall, ne? Der setzt irgendwie bei Python 3.7 irgendwas an. Ich habe es mir noch aufgeschrieben.
Ja, also es ist, glaube ich, sogar schon eine 18.04, glaube ich, Standard gewesen. Nee, da ist, glaube ich, noch 2.7, ja, da ist noch 2.7.
In 18.04 ist noch 2.7?
Ja.
Okay, weil.
Genau,
weil
jedenfalls auf als Standard, also die hat natürlich auch schon die Dreier-Version drin, aber die Standardversion war noch 2.7.
War noch 2.7, genau. Und die 21.04 bringt jetzt die 3.9.2 als Default. Genau. Das haben wir, das habe ich. Wir haben nämlich auch bei den Chemnitzer Linux-Tagen haben wir das 21.04 kurz vorgestellt, immer mal wieder an beiden Tagen und sind da so ein paar Eckpunkte durchgegangen. Ich fand das ganz angenehm. Also ich fand das wirklich, das hat Spaß gemacht da.
Ja, genau. Also ich meine, wir haben ja auch diesen Podcast da schon mal sozusagen probelaufend gemacht,
genau,
vor Publikum. Aber wir haben ja auch noch auf den Sonntag so eine Community, was ist gerade los, stellt uns auch Fragen und
genau,
so eine Runde gemacht. Die fand ich auch sehr nett.
Ja.
Ich glaube, wir haben da auch wirklich so 1,5 Stunden bis 2 Stunden irgendwie gesprochen. So, ne?
Ja, also ich weiß aus ganz sicherer Quelle, da war auch zwischendurch mal, zumindest von meiner Seite, war da auch mal ein bisschen Unsinn dabei. Oder beziehungsweise.
Von meiner Seite aus gar nicht.
du warst viel zu stocksteif, der kam.
Ja, total seriös.
Ja,
also, kann ja gar nicht sein, dass ich Unsinn rede. Also.
Wie eigentlich immer. Das kann nicht passieren.
Ja.
Ne?
Ja.
Nee, aber dachte, war, ja, ich glaube, es war ein lockerer Talk. Und ich weiß nicht genau, ich hatte schon so das Gefühl, jetzt ohne, dass man groß spionieren gewesen wäre, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir eigentlich so über beide Tage den Leuten, die so vorbeigekommen sind, auch ganz gut Entertainment geboten haben und auch ganz gut Infos geboten haben und so. Also ich glaube, die da waren, und ich fand es relativ viele, die da wirklich an beiden Tagen im Raum waren, so. Also wir waren ja eigentlich nie alleine da in diesem Raum. Und ich glaube, die waren auch bei diesem Community Talk da am Sonntag und so. Ich glaube, die fühlten sich alle ganz gut unterhalten. Das Interesse war da. Also es kam ein bisschen was zurück. Ich glaube, das war ganz okay.
Ja, genau. Also ich fand auch besonders gut, dass sehr viele Fragen dann auch gestellt wurden. Das war ja
genau,
hauptsächlich dann über diese Chat-Funktion, wo viele auch Fragen gestellt hatten. Ist ja auch in Ordnung, man muss ja auch nicht sich mit Bild sofort zuschalten oder so. Das kann ja jeder handhaben, wie er will.
Ja.
Aber da sind doch recht viele Fragen so aufgelaufen, und das zeigt ja eigentlich, dass die Leute da irgendwie Interesse hatten. Ne?
Genau, das Interesse war auf jeden Fall da irgendwie. Und ich fand es halt auch cool, dass, ja, so wie du gesagt hast, dass einfach auch viele Fragen gestellt wurden. Dass, ja, dass das auf jeden Fall auch so ein beidseitiger Kanal war, ne? Wenn mal 5 Minuten keiner was hatte, dann haben wir beide halt wieder mehr oder weniger Sinniges, also meistens ja seriös sinnig, manchmal weniger seriös sinnig, aber immer seriös sinnig erzählt. Und ich fand auch, das hat einfach ganz gut funktioniert. Ne? Das war einfach ganz gut. Das war einfach ganz gut unterwegs. Und was ich auch noch fand, ich weiß nicht, ob wir drüber berichten wollen, dürfen, sollen, aber ausgehend von den Chemnitzer Linux-Tagen, zumindest war das so mein Eindruck, hat es auch nochmal Impulse für den Ubuntu Deutschland e.V. gegeben.
Ja, also wir haben durchaus nach den Chemnitzer Linux-Tagen auch neue Vereinsbeitritte bekommen. Das muss man auch sagen.
Ja.
Das finde ich
ja
auch sehr schön.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon, dass das da ganz gut gelaufen ist. Und wir haben eben halt dort auch in Richtung, ja, wir überlegen jetzt mal gerade, wie wir so ein bisschen unser Merchandise, was wir eben halt den Leuten auch auf Messen anbieten wollen, wenn wir dann wirklich wieder vor Ort sind, das eben halt nochmal so ein bisschen zu überdenken, um vielleicht dann auch mal wieder sowas wie T-Shirts dort zu haben oder Tassen oder sonst was, genau. Weil das ist in den letzten Jahren doch recht wenig gewesen, bis eben halt hin, dass wir nur noch Schlüsselbänder, Kulis und irgendwelche Sticker hatten.
Ja, genau. Also mit ein bisschen Glück gibt's das bald wieder alles.
Genau, also jetzt haben wir zumindest die Diskussion jetzt mal angeregt und genau. Was eben halt auch ist, das ist jetzt nicht nur, dass jetzt der Vorstand dort überlegt, sondern dass Leute auch reingetreten sind, wo die jetzt sich eben halt mit dran beteiligen wollen. Und das finde ich eben halt immer ganz gut, wenn dort auch Leute sagen, hier, ich mache jetzt gerade mal einen Designvorschlag oder ich kann da auch was übernehmen in Richtung Bestellung, Recherche, wo kann man was günstig bekommen, beziehungsweise wo sind auch vielleicht auch Händler da, die eben halt einigermaßen fairen Stoff haben oder sowas.
Ja, genau. Ja, aber genau das meine ich mit diesem, da hat es einen Impuls gegeben. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht mehr, so, keine Ahnung, es wird ja wahrscheinlich jetzt eh nicht ganz geheim sein. Thorsten ist erster Vorstand vom Ubuntu Deutschland e.V. Und es ist jetzt halt eben nicht mehr so, dass gerade von da nur so Impulse kommen. Sondern dass es wirklich einmal so aufgenommen wurde oder dass man gesagt hat, oh Mensch, das wäre voll cool, wenn es das geben würde und andere dann wieder gesagt haben, ach naja, wenn das so ist, dann können wir uns doch da mal Gedanken drüber machen und sowas und das ist, ja. Das finde ich schön, also dass man da so ein bisschen dieses Community-Aufleben oder überhaupt so, dass dieses Community-Leben da so ein bisschen startet wieder, ne? Das ist so ein bisschen...
Genau. Also ich bin ja auch als Vorstandsvorsitzender da nicht der Mensch, der irgendwie immer alles machen und auch gar nicht entscheiden muss. Das ist für mich gar nicht meine Aufgabe, jedenfalls sehe ich sie nicht so. Sondern ich finde immer, wer macht, der hat schon irgendwie auch ein bisschen Recht.
Ja.
Also sprich, das ist erstmal immer so ein wenn jemand was tut, ist was erstmal ein positives Entgegenkommen, so nach dem Motto, ja, wenn du was machst, dann hast du da auch ein bisschen Entscheidungsgewalt.
Genau.
Und so funktioniert es, glaube ich, auch nur, sodass sich eben halt Leute einbringen und wenn eben halt jemand dort was durchziehen möchte, sind ja eigentlich auch die sowohl die Mittel als auch die Leute dort, sodass man eben halt auch bestimmte Themen angehen kann. Und das ist ja auch das Gute in dieser Community.
Ja, auf jeden Fall. Nee, und ich finde das, also das fand ich so, das war so eine der vom Stand her war das wirklich so mit einer der positivsten Sachen, die ich aus Chemnitz quasi mitgenommen habe. Dass ich so dachte, Menschenskinder, da sind echt noch Leute unterwegs, die was wollen. Irgendwie, wir hatten alle so ein bisschen, jeder hatte so ein bisschen was auf seinem Zettelchen stehen, dass man gesagt hat, ach, das könnte ich noch machen oder das gucke ich mir mal an oder da beschäftige ich mich mal mit. Dann halt auch diese Merchandise-Geschichten und halt eben auch noch so ein paar andere Sachen. Mir schwirren auch immer noch Sachen durch den Kopf, die ich aber bisher noch zu wenig geordnet habe, um sie öffentlich vorzutragen. Deswegen ist das noch alles so ein bisschen noch nicht spruchreif alles, aber das kommt bestimmt auch noch so in den nächsten 10 Jahren. Nee, keine Ahnung.
10 Jahre. Nein. Ich dachte gerade 5 Jahre, wir sind in einem 5-Jahres-Plan.
Ja, eigentlich meine ich auch eher sowas wie 2 Monate, aber kann ja sein, dass es nicht klappt und dann sage ich lieber erstmal 5 Jahre. Ansonsten war ich halt einfach nur ein bisschen schnell. Nee, aber das war wirklich so eine der Sachen, die ich von da mitgenommen habe, dass ich so dachte, nee, es ist ist schon voll cool. Also das auch das, was da noch so an, da kamen dann ja auch noch Ideen und ach, man könnte ja auch dieses oder jenes und aber wie gesagt, das muss man nochmal ordnen. Nur so als Vermutung, vielleicht gibt es ja wirklich irgendwann mal so einen kleinen wie auch immer, Big Blue Button, Jitsi, sonst nicht was, Raum, wo man sich einmal im Monat, einmal im Vierteljahr zu so einem Community-Plausch treffen kann. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja sowas irgendwann mal.
Ein Mitbewohner von mir, das ist schon Jahre her, dass ich mit dem mal zusammen gewohnt habe, der hat immer einen Spruch gebracht, den ich aber nicht außer richtig finde. Der hat immer gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ja, genau.
Genau, aber das stimmt auch.
Nee, da finde ich halt ja nicht unrecht mit. Das stimmt schon. Neben dem Verein hast du ja aber noch andere Hobbys. Fällt mir gerade ein.
Ja. Wir bewegen uns erstmal in Ubuntu-Umfeld und wenn wir nach 5 Stunden noch Zeit haben, dann kann ich auch noch mal was über was anderes reden.
Ja,
genau.
Naja.
Nee, habe ich auch noch, genau. Also ich hatte, weil ich im letzten Jahr dachte, ich habe noch nicht genug zu tun, habe ich mich im Oktober in das Ubuntu Community Council wählen lassen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht selbsterklärend, was das ist, deswegen ganz kurze Intro.
Aber der Klassiker für mich ist, dass du irgendwie gleich wusstest, was, um was es geht. Hey, haben wir uns da schon mal drüber unterhalten oder was?
Nee, aber du weißt ja, ist ja so, dass wir ab und zu miteinander kommunizieren, Michael und ich, und das kommt vor. Und dann ist das schon so, dass das ja bei mir auch momentan recht viel Raum einnimmt.
Ja.
Das muss man dazu sagen.
Ja, jeder, der jetzt vermutet, dass die Fragen abgesprochen sind, ja, sind sie. Und sie sind sehr ähnlich denen, die wir letzte Woche auch schon durchgespielt haben.
Genau, also, genau. Deswegen sind sie abgesprochen.
Deswegen hat Thorsten hat kein Männchen, kein Regiemännchen irgendwie im Ohr, sondern der kann sich einfach noch an letzte Woche erinnern.
Aber mein Gedächtnis ist gut.
Ja, das ist schön, meinst du. Aber der Community Council, ist das? Hm? Was ist das für eine Bude?
Das ist gar nicht so ein Haus oder eine Bude, wo man gerade so einzieht oder so, ne? Ich bin jetzt nicht in irgendwie so ein komisches Haus eingezogen und der Beste kann am längsten drin bleiben oder irgendwie sowas und die anderen fliegen raus. So ein Ding ist das nicht. Nee, das ist eben halt ein Konzil, was eben halt die Community vertreten soll. Das ist auf internationaler Ebene. Wir sind dort 7+1 Personen in diesem Konzil. 7+1 ist deswegen so, weil die eine Person ist Mark Shuttleworth, der eben halt in diesem Konzil mit ist, der aber auf der Arbeitsebene nicht immer dort sich mit dran beteiligt, sondern mehr das den anderen 7 Leuten überlässt, sondern sich eher mehr bei bestimmten Fragestellungen einbringt. Und diese anderen 7 sind eben halt rein gewählt. Das Hauptthema ist, das ist ja jetzt so ein bisschen, kümmern sich um Community oder so, ist ja auch so ein bisschen Fragezeichen, was bedeutet das jetzt? Betreiben die irgendwelche Server, worauf sich die Community eben halt auslassen sollen? Nee, die versuchen eben halt dort die Struktur, in der Community, also wie sie eben halt gut funktionieren kann, dort zu etablieren und mit Leben zu füllen. Als so ein Beispiel, wir sind dafür eben halt verantwortlich, dass die ganzen anderen Boards und Konzile, die es noch auf internationaler Ebene eben halt dort mit Personal ausgestattet werden. Dazu rufen wir dann auch zur Beteiligung auf und versuchen dann geeignete Personen zu finden, dass die sich ja am besten freiwillig dafür bereit erklären, dort eine Verantwortung zu übernehmen bestücken dann, wählen eigentlich in der Regel dann diese Boards und haben gerade das Ubuntu IRC Board, wird gerade neu besetzt, da suchen wir momentan auch noch Leute. 5 Plätze sind dort insgesamt frei. Aus den Nähkästchen geplaudert, innerhalb von einer Woche haben wir bis jetzt 2 Bewerbungen bekommen. Da sind noch Plätze frei. Zwei Wochen läuft die Bewerbung noch.
Das sind dann das Moderatorenplätze oder was sind das hier?
Das sind die Leute, die die Ubuntu IRC-Räume sozusagen verwalten. Die haben auch ihre Operations, also die Administratoren dort, die dort eben halt mitarbeiten. Aber die sind dann eben halt die oberste Instanz für diese Themen, also bestimmen dann auch, ob jemand Obrechte bekommt oder wenn dort bestimmte Thematiken gerade Probleme verursachen, müssen sie sich natürlich drum kümmern. Genau, also ist jetzt schon auch sicherlich nicht nur einfach so ein Posten, sondern da muss man auch ab und zu mal aktiv werden.
Ja.
Mit Freenode eben halt auch in Kommunikation treten, dass dort die Ubuntu-Interessen bei Freenode eben halt ja auch ankommen. Genau. Und neben diesen Themen, dieser Personalausstattung, haben wir natürlich auch noch andere Themen. Und das ist alles das, was wir denken, was die Community ausmacht. So, um jetzt einfach gerade mal ein paar Themen zu geben, wo wir gerade dran sind. Das ist dieses Thema lokale Communities, was in den vergangenen Jahren gab es immer dieses, jedes Land hat so seine eigenen Lokos und da waren auch bestimmte Thematiken hinter, wie man das alles organisiert. Und dort haben wir festgestellt, dass das eben halt so ein bisschen eingeschlafen ist. Und das versuchen wir jetzt neu zu organisieren, haben dazu eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die uns jetzt Vorschläge erarbeiten und versuchen dann innerhalb dieses Jahres genug Entscheidungen bereitzulegen, dass wir dann ein neues Konzept haben, wie wir mit solchen Themen umgehen.
Aber meine ganz kurze Zwischenfrage, die du sagst, das hat vorher dann schon, also es gibt quasi so ein, es gibt so ein Whitebook, es gibt so ein Handbuch. Weiß ich nicht, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt die ganz lokal hier die Ubuntu Community Wolfsburg gründen möchte. Da gibt es eine Art Leitfaden oder der jetzt veraltet ist. Da bin ich gerade nicht so richtig, weil ich kenne es nicht.
Nee, genau. Das ist auf Landesebene, also sprich für die unterschiedlichen Länder. Also für Deutschland gibt es eben halt die deutsche Community.
Ach so.
Und dort gibt es so ein Konzept dafür, wie die eben halt zum Beispiel auch bestimmtes Merchandise bekommen. Also die kennst du sicherlich auch noch, die Schlüsselbänder und Kugelschreiber, die wir sonst so hatten, die kommen immer aus diesem Programm. Und wie auch dort drüber auch zum Teil Gelder beantragt werden konnten für Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel die UboCon Europe in Essen mal, das war die erste Veranstaltung, die erste UboCon Europe, die haben wir in Essen veranstaltet und dort haben wir eben halt auch über dieses Loco-Community-Programm dort über Gelder von Canonical bekommen und aus diesem Spendentopf, den es dort gibt, was eben halt auch noch ein Thema ist, wo wir uns gerade mit auseinandersetzen, dass dort, wenn man für Ubuntu was spendet, also es gibt ja diese Download-Seite, wo du Ubuntu herunterladen kannst und dort kannst du angeben, ob du jetzt irgendwie was spenden willst und wofür. Und da gab es in der Vergangenheit auch dann Berichte drüber, was mit diesen Geldern passiert ist. Und das ist in der letzten Zeit eingeschlafen. Das wollen wir auch nochmal transparenter wieder gestalten und insbesondere auch transparenter, wofür Menschen eben halt dann auch Gelder beantragen können. Also sprich, wenn dort steht, das ist eine Community-Spende, was das dann genau bedeutet. Ob das bedeutet, jemand kann sich davon aus der Community einen Laptop kaufen oder ob das eher bedeutet, man macht davon eine Veranstaltung oder sowas.
Genau, naja, ich kannte es bisher immer so, dass es im Grunde zwei Möglichkeiten gab. Ne? Das eine war halt irgendwie eine Veranstaltung oder Vorführung oder wenn ich ein keine Ahnung, wenn ich ganz hardcore bin und am Samstag in die Fußgängerzone halt einen Ubuntu-Stand baue, dann entstehen da ja unter Umständen Kosten irgendwie. Also so, ich sag jetzt mal, so, das wäre so der kleinste Level von Veranstaltungen. Es muss nicht irgendwie immer eine große Messe sein. Und das andere, was ich noch kenne, ist, dass du was beantragen konntest, wenn du ja irgendwo einen Vortrag hältst und sowas wie Reisekosten, Zuschuss, also wohl eher selten die komplette Übernahme, aber irgendwie einen Zuschuss gab es da, glaube ich, immer.
Ja, also da war immer das prinzipielle Vorgehen, dass ein Eigenanteil mitgeleistet werden sollte und dass dann etwas aus diesem Fonds übernommen wird. Also in der Regel war das eigentlich immer so, Reisekosten übernimmt der Fonds und dafür zahlst du Hotel oder umgekehrt.
Ja, irgendwie sowas gab es da immer. Also das war...
Das war immer schon so ein bisschen mit Eigenbeteiligung, soll auch ein bisschen
genau,
drin sein.
Genau. Ja, naja, wird's ja auch nicht, also, naja, ich sag's mal so, dieser Vortragstourismus, ist das, naja, aber, ne, also, das kann man ja dann schnell zum, da kannst du ja dann schnell mal die Welt sehen und sagst halt überall, ja, ich halte hier einen Vortrag, auch wenn der nur 5 Minuten lang ist. Und lässt dir die Sachen dann halt immer von jemand anders bezahlen. Irgendwie, das ist ja auch nicht Sinn der Übung, ne?
Sondern, genau. Also von daher ist das ja eigentlich auch wieder ganz sinnvoll, dass man da schon auch ein bisschen mehr Transparenz reinbringt, sodass das auch nachvollziehbar ist.
Na, ich finde es super, wenn es so ein grundsätzliches Set an Regelungen geben würde, ne?
Also, genau, das ist eben halt auch mit drin, sodass man auch, selbst wenn man spendet, eben halt auch nochmal ein bisschen klarer sehen kann, wofür spendet man jetzt eigentlich auch, weil Community-Spende, das ist ja, da kann man ja alles drunter verstehen. Ne?
Ja, das stimmt.
Genau, also auch solche Themen sind gerade dabei, dass wir das eben halt angehen, aber auch sowas wie Diversity in der Community, wie wir das eben halt ein bisschen stärker dort angehen können, weil, muss man dazu auch sagen, dieses Community Council ist nicht sehr divers besetzt, da ist eine Frau drin und 6 Männer. Oder beziehungsweise mit Marc dann 7. Die regionale Verteilung ist dort eben halt auch nicht so, dass wir alle aus allen Regionen der Welt kommen, sondern das sind 4 aus Amerika, 2 aus Südamerika, also eigentlich alle aus Amerika, und eben halt ich aus Europa. Und obwohl die asiatische Community auch recht viel veranstaltet und sowas, ist die gar nicht vertreten in diesem obersten Konzil. Und da fragen wir uns natürlich auch, woran das liegt. Und das ist natürlich auch ein Thema, was man auf Dauer auch angehen muss, wenn man dort in solchen Themen wie Diversity besser werden will.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Wie arbeitet das Community Council denn mit Canonical zusammen? Irgendwie gibt es da Schnittstellen? Oder ist der Mark Shuttleworth die einzige Schnittstelle? Hat der mal was gesagt, warum er es denn jetzt wiederbelebt irgendwie? Weil das, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, also so ein bisschen diese Community-Richtlinien und Local Communities, was mir bei dem Beispiel immer einfällt, ist ja, dass irgendwie die, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, die Local Community in Arizona irgendwie, die sind ja verhaltensauffällig, ja. Aus meiner Sicht, weil die halt einfach völlig straight immer dabei sind, geradeaus mit allen Veranstaltungen und so, und in allen anderen Bereichen hat man ja so das Gefühl, dass es eher, ich will jetzt auch nicht sagen eingeschlafen, aber es ist weniger geworden. Diese Öffentlichkeit, dieses ist halt wesentlich weniger geworden. Und da würde mich halt schon, also da würden mich die beiden Punkte einfach nochmal interessieren, irgendwie, wie das Council denn mit Canonical zusammenarbeitet und wie groß ist dieser Anteil von Mark Shuttleworth dran, dass es wieder aufgelebt oder dass es jetzt wieder auflebt und dass es ja offensichtlich ganz viele richtige Schritte in Richtung Community gibt.
Genau, einen kurzen Einschub noch, weil das ja nur zwei Fragen waren, mache ich noch eine dritte davon.
Ja.
Genau, weil eingeschlafen momentan, weil ich gerade auch die asiatischen Ubuntu-Mitstreiter schon angesprochen hatte, die organisieren gerade die UbuCon Asien, die im September stattfinden wird und machen das gerade auch sehr gut. Die wird voraussichtlich, also das ist jedenfalls angeplant, eben halt auch virtuell stattfinden. Die sind jetzt gerade so dabei, dass sie, glaube ich, nächste Woche so einen Call for Papers rausbringen. Das geht jetzt gerade so los.
Okay.
Genau. Bei den, ich glaube, ich mache mal die zweite Frage dort zuerst, Mark Shuttleworth, die Einbindung. Also es war schon so, dass Mark Shuttleworth so ein bisschen den Eindruck hatte, als das vorige Community-Konzil so in seinen, ja, so in den letzten Monaten war, wo diese Amtszeit ging, die sind immer auf 2 Jahre gewählt, dass Mark Shuttleworth da schon diese Idee hatte, irgendwie läuft das gerade nicht und es ist gerade sehr eingeschlafen. Das hat er dann auch im Nachhinein nochmal so gesagt, dass er dort nicht hellhörig genug war, dass er gesagt hat, das muss ja auch an irgendwas liegen, und dass er da dann schon dieses Einschlafen eben halt auch zugelassen hat. Deswegen war das Community Council auch ein Jahr lang nicht belegt. Das hat er letztendlich aber auch so gesehen, dass das schon schwierig ist, weil in der Community einige Themen weiter natürlich laufen und bewegt werden müssen und ihn selbst auch Ansprechpartner fehlten, weil er auch das Gefühl hatte, ja, eigentlich müsste man jetzt mal wieder irgendwie stärker was aufleben, aber er wüsste jetzt gar nicht, mit wem er das besprechen sollte. Und deswegen haben wir gerade in unserem Anfang, ich weiß gerade im November, da hatten wir ein paar Themen, die wir da mit Marc durchgesprochen haben, gerade auch in Richtung, wie er die Abgrenzung zwischen Canonical und Community sieht. Dazu kann ich meinen Vortrag gut empfehlen, den ich bei den Chemnitzer Linux-Tagen gehalten habe.
Da verlinken wir das auch.
Ja, genau, da gibt es auch mittlerweile die Slides, die sind da mittlerweile schon abgelegt. Das Video dauert wohl noch ein bisschen, bis das dort erscheint.
Gibt es das dann eigentlich jetzt direkt bei den Chemnitzer Linux-Tagen oder genau. Ist das dann auch irgendein YouTube?
Ja, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall wird das auf der Seite, wenn dann, verlinkt. Aber ich glaube, das wird direkt dort sein.
So okay, dann linken wir da auch direkt drauf und machen das.
Genau. Ja. Und da war schon so ein bisschen das Thema, dass dort aus diesen ganzen... Wir haben da so eine Zeit lang auch geschlafen, Marc sich eingebracht hat. Wir haben dann aber auch als Konzil gesagt zu Marc, wir reden da ja auch gerne auch weiter mit dir so Sachen durch. Wir brauchen aber auch von Canonical ein bisschen Unterstützung in dem Sinne, dass auch bestimmte Sachen abgearbeitet werden, weil es ist ja schön, wenn man über Sachen diskutiert und dort auch bestimmte Ideen zu hat, aber die müssen ja auch abgearbeitet werden. Und deswegen sind jetzt mittlerweile auch zwei bei Canonical, die sich sozusagen um die Community-Belange kümmern dort ja eben halt auch von Canonical ja dort eingestellt sind und dafür auch Geld bekommen. Also die Community-Vertreter auf der Canonical-Seite, ja. Wo wir dann auch Ressourcen haben als Community Council, um Sachen mit denen abzuarbeiten, aber auch, dass die Sachen bei Canonical weiter voranbringen. Also zum Beispiel auch dieses Spendenthema jetzt bei den Downloads, wenn man da was spendet, das tragen die jetzt dort weiter.
Das ist so nur mal so für mich. Wenn du sagst, ja, da haben wir dann mit dem Mark Shuttleworth auch drüber gesprochen. Mit wem sitzt man denn da? Mit so einem, ist das ein Business-Typ? Ist das ein, weil ich sag mal, Canonical selbst irgendwie, das hat er sich ja auch mal, ich glaube, es ist schon lange her so, aber das hat er sich ja auch mal vorgenommen irgendwie, dass er gesagt hat, er möchte so in Richtung von diesem ganzen Enterprise, von diesen ganzen Enterprise-Sachen, und damit möchte er halt auch Kohle verdienen, wo ich immer gesagt habe, das sei ihm gegönnt. Aber wie, ja, mit wem sitzt man denn da? Also mit jemandem, der wirklich irgendwo, ich sag mal, sich ebenso tief Gedanken über eine Community macht oder mit jemandem, der ein Geschäft betreibt und aber auch weiß, dass Community nicht unwichtig ist.
Also das merkt man Mark schon sehr an, dass er wirklich dort so diese zwei Herzen hat, ne? Also das ist durchaus total immer bei ihm präsent, wie wichtig die Community ist. Ja. Und dort ist schon so, dass er dort auch glaubt, dass dieses Community so diese eine starke Säule ist, die zwar schon auch von Canonical unterstützt werden soll, aber letztendlich schon auch ein bisschen autonom funktionieren muss, damit dort genug Freiräume auch in der Community da sind. Weil das ist ja in der Vergangenheit auch schon immer schwierig gewesen, dass Canonical auch bestimmte Entscheidungen getroffen hatte, die nicht sehr stark mit der Community abgesprochen waren und dann auch das zum Teil für Frustration gesorgt hat. Das ist Mark durchaus bewusst. Gut, kann man im Nachhinein nicht mehr ändern. Das ist jetzt eben halt so, aber in Zukunft wird es, glaube ich, schon noch mehr darauf hinauslaufen, wie man jetzt bei Dirty Dancing damals sagte, das ist dein Tanzbereich und das ist mein Tanzbereich. Mhm. Aber man tanzt ja dennoch zusammen.
Genau.
Das ist das Entscheidende dabei. Und da stecken wir auch gerade das so ab, wie die Tanzbereiche miteinander harmonisieren dann können.
Mhm. Naja, weil das ja, oder weil es ja dann wirklich auch einfach Themen gibt, wo man sagt, da kannst du dich jetzt doof dran diskutieren. Ne? Am Ende muss aber einer eine Entscheidung treffen. Also ich glaube, Paradebeispiel in den letzten Jahren waren ja dann immer Mir und Wayland, die ich sage jetzt mal, für Zündstoff gesorgt haben, aber am Ende muss irgendjemand die Entscheidung treffen. Und am Ende muss irgendjemand, und ich finde halt eben, wie gesagt, also das ist ja, auch wenn das jetzt ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es ein bisschen aufgeblasen, vielleicht ist es auch ein bisschen groß einfach in dem Augenblick, aber du hast mit Canonical eine Bude, die ja am Ende auch ein Betriebssystem herstellt irgendwie. Mhm. Ne? Und ganz viele, ja, mit Landscape und Konsorten, ganz, ganz viele Enterprise-Services oder halt auch dieser ganze Kubernetes-Virtualisierungskram, sowas, die verdienen da Asche mit. So, und da geht es ja auch drum. Ne? Und das soll genau, es ja bei so einer Firma auch. Das ist, ansonsten wären die halt nicht mehr da. Mhm. Und da finde ich dann halt eben, also ich finde auch so die Diskussion mit der Community, ja, aber ich finde auch wirklich, am Ende muss jemand eine Entscheidung treffen, und das sollte halt schon aus meiner Sicht derjenige sein, der da am meisten zu verlieren hat bei. Ne?
Ja, wobei natürlich schon dort ja auch eben halt geguckt werden kann, wie kann man Themen fortsetzen. Also mein Paradebeispiel dafür, wo es, finde ich, nicht gut gelaufen ist, war diese ganze Ubuntu-Touch-Geschichte.
Ja.
Da ist das natürlich total in Ordnung, wenn Canonical sagt, wir entwickeln das nicht mehr weiter, weil wir dort den Business Case nicht sehen. Das ist legitim, gar nicht, will ich auch gar nicht weiter hinterfragen. Wenn die das unbedingt so machen wollen, dann sollen sie das so tun. Aber man hätte dort viel besser auch gleich mit der Community darüber reden können. Wir wollen es nicht weiter fortführen. Wie könnte denn ein Übergang aussehen, dass die Community das weiterentwickeln kann?
Das stimmt.
Weil diese Diskussion, die dann geführt wurde, das kam ja erst danach, dass sich die UbiPorts Foundation dort gegründet hat und das eben halt auch weiterführt. Das ist nicht gut moderiert gewesen durch das Abkündigen von Canonical, sondern es war eher ein Kampf auch dagegen, so nach dem Motto, wir müssen gerade immer wieder beweisen, nein, es gibt uns doch noch, wir sind nicht tot, Ubuntu Touch lebt noch, auch wenn Canonical das abgekündigt hat. Das hätte, glaube ich, ein bisschen harmonischer laufen können.
Ja, da hast du recht, das stimmt. Dieser, naja gut, weil man ja auch eine ganze Zeit, also man hatte ja eine ganze Zeit gar keinen, also jetzt als Außenstehender konnte man ja die ganze Zeit gar kein Gefühl entwickeln dafür, was passiert da. Oder dann hat man, das zwar mitgekriegt, dass der UbiPorts, dass sie da dran sind. Aber rein vom, also mir ging es so bis zu dem Tag, wo ich dann Jan getroffen und kennengelernt habe. Hier Jan Sprinz, genau, von UbiPorts. Bis zu dem Tag hatte ich keine klare Meinung kommuniziert einfach. So, man hatte immer so, ja, da ist was, da läuft was, wer weiß wie und ist das jetzt einer oder sind das 10 oder 100? Also wie solide ist das, was da entstehen kann? Muss man da mal hingucken oder kann man das sein lassen? Das stimmt. Also da war es wirklich so ein, wie du auch gesagt hast, das war einfach nicht gut kommuniziert. Ne? Man hätte das sicher von Seiten Canonical auch so darstellen können, ey, wir geben das da jetzt in diese Hände, da sind Leute, weißt du, auch so ein bisschen diesen Vertrauensbeweis einfach mitschieben.
Ne? Genau. Und eben halt auch, was stattgefunden hat, ist ja schon, dass dieses Ubuntu Touch insgesamt sich von der normalen Community Ubuntu auch ein bisschen abgespaltet hat durch diese Foundation von UbiPorts. Genau. Ich will da auch gar nicht gegenreden, das ist auch in Ordnung, das können die auch so machen und letztendlich ist das höchstwahrscheinlich auch der richtige Weg gewesen. Aber wenn man das viel früher hätte diskutiert und sowas, hätte das auch sein können, dass das ein fester Bestandteil auch in der Ubuntu-Community weiterspielt und dass sie sich nicht so abtrennen hätten müssen.
Genau.
Und diese Chance ist da, glaube ich, vertan worden und im Nachhinein lässt sich dort immer gut das auch weiter sagen. Hätte man mal hätte. Aber was eben halt schon ist, dass wir jetzt auch mal gucken, dass wir gute Kontakte dahin weiter pflegen, sodass wir uns auch weiterhin als Ubuntu verstehen und die sich auch weiter als Ubuntu verstehen und nicht als Linux-Betriebssystem für Smartphones und das Ubuntu bei denen irgendwann auch verloren geht.
Nee, da, also das Gefühl habe ich jetzt auch, wie gesagt, nicht mehr. Es ist jetzt so, dass ich da ich gucke jetzt immer mal wieder in die in diese ganze UbiPorts-Geschichte rein und gucke einfach mal so, welchen Stand haben die, wo bewegen die sich hin, was machen die gerade. Und ich finde zum Beispiel, dass jetzt, ich glaube, das war so auch nach der Übergabe und Gründung der Foundation da und sowas, ich glaube, die mussten sich einmal schütteln. Irgendwie so ein bisschen. Und ich habe, als ich mit Jan gesprochen habe, war es ja halt auch so ein Ding, dass ich gesagt habe, was braucht ihr denn? Was fehlt euch denn? Was habt ihr denn gerade nicht? Und er sagte, du, eigentlich wird das von allen möglichen Seiten ganz gut unterstützt, aber uns fehlen Hände. Also wir brauchen noch Leute, die einfach Bock haben, da mal mitzumachen. Und da war ich eigentlich so ein bisschen überrascht. Ich habe halt wirklich gedacht, dass so Sachen wie Geräte oder weißt du, also so ein Zeug fehlen. Und nee, das, also er sagte, wir könnten halt einfach nur viel, viel schneller sein, wenn wir mehr Leute wären. Und ich finde jetzt so gerade im letzten halben, Dreivierteljahr, wenn man sich anguckt, was an Geräten dazugekommen ist, wenn man sich anguckt, was auch an Es gibt dann halt noch diese sogenannten Community Devices. Diese Liste ist halt einfach mal länger geworden. Die sind jetzt bei über 50 Geräten, glaube ich, die da auf der Liste, die da auf der Liste stehen. Und das finde ich schon ziemlich, das finde ich eigentlich schon ziemlich beeindruckend. So. Für, ja, am Anfang hatte man da halt so, ja, so ein mittelmäßiges 58 Geräte. Ich habe gerade noch mal aufgemacht.
Genau, wobei man dazu sagen muss, alle Geräte sind jetzt nicht irgendwie vollständig funktionsfähig. Nee, da gibt es manchmal auch Einschränkungen, aber das muss man dann direkt auf der Webseite dann nachgucken. Also manche haben dann eben halt, dass dort bestimmte Module vielleicht nicht gehen. Also auch sogar, genau, was hin, dass bei einigen auch die Kamera nicht geht. Ne? Also das muss man dann schon gucken.
Ja, ja. Ja, da gibt es wirklich für jede Geräteseite, für jedes Gerät eine eigene Seite, wo man sich das nochmal angucken kann. Und da kann man dann genau den aktuellen Stand ablesen.
Und aber jetzt hast du jetzt zum Beispiel für einen nächsten Podcast Jan schon auf der Liste geschrieben. Ne? Also ich glaube,
Jan habe
schon ganz, ganz viele Punkte, die du mit ihm besprechen musst.
Ja, wir müssen uns ganz unbedingt noch über das Pixel 3a und seine Fortschritte unterhalten. Mir fehlt nur noch ein ganz kleines Stückchen und dann ist es soweit.
Gut.
Ich benutze halt ein Pixel 3a privat und wäre bereit, aber eins fehlt mir noch, entweder Unbox oder Libertine. Und das sind, glaube ich, die einzigen beiden Sachen, die nicht laufen da drauf. Ansonsten geht alles.
Ja, ich habe mir ja im letzten Jahr das Vodafone gekauft. Das ist eine deutsche Firma, die mit Ubuntu auch ausliefern. Die haben zwei Betriebssysteme bei sich. Einen so einen Android-Verschnitt, oder beziehungsweise haben die so ein eigenes Betriebssystem, was so ein bisschen wie Android ähnlich ist. Und dieses Ubuntu Touch auf den Vodafone draufgepackt. Und davor hatte ich immer Nexus 5, was ich da benutzt hatte, aber das hat irgendwann auch den Geist aufgegeben.
Boah, das ist doch schon ganz schön alt, ne?
Ja, richtig alt.
Das Nexus 5 ist schon ganz schön...
Das war richtig alt. Ja, genau, das hat mir dort Jan auch gegeben, der hatte das noch über... weil ich davor noch dieses BQ-Handy hatte und er hatte mir dann irgendwann mal dieses Nexus 5-Gerät vor 2-3 Jahren auf den Linux-Tagen in Chemnitz gegeben. Mhm. Genau, und das habe ich dann auch 3 Jahre benutzt, obwohl er das vorher auch schon 3 Jahre benutzt hat irgendwie.
Ja, naja, das muss man auch mal ganz klar sagen irgendwie, also durch Betriebssysteme wie dann zum Beispiel Ubuntu Touch oder ich könnte jetzt andere noch erwähnen, mache ich aber nicht. Hm. Eigentlich nur durch so Betriebssysteme wie Ubuntu Touch. Hm. Bekommen die Dinger natürlich auch ein zweites Leben, ne? Und zwar eins, das dann eigentlich mal gar nicht so kurz ist, weil die Geräte dadurch dann nochmal wirklich lange versorgt werden, einfach mit Betriebssystem-Updates. Also das hat auch so einen Anstrich von, wir müssen nicht alles immer sofort wegschmeißen.
Genau, das ist ja eigentlich auch bei diesen Nexus-Geräten eigentlich ja auch gar nicht erforderlich, dass man sie so schnell wegschmeißt, weil die sind eigentlich, was so von dieser ganzen Langlebigkeit angeht, sehr gut. Aber eben halt die Unterstützung von Android ist ja sehr, sehr schnell weg. Dort sind ja sogar die Geräte von iOS, Apple sogar noch eigentlich noch besser in dieser Hinsicht, ja. Dass die ja wirklich lange unterstützt werden mit noch Aktualisierung. Aber gut, die haben auch andere Probleme, aber nur mal das gesagt, also so ein iPhone kann man auch ziemlich lange benutzen, was bei einem Android, wenn man Wert auf ein sicheres Betriebssystem legt, dann nicht gegeben ist, weil du irgendwann keine Sicherheitsupdates mehr bekommst.
Genau. Und ich glaube, also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, weil das war damals einer für mich, oder das war für mich so mit einer der ausschlaggebenden Punkte, zu sagen, nee, ich nehme hier so ein Pixel direkt von Google, da waren 3 Jahre schon mal pauschal drin, ne? Bei Apple habe ich neulich mal geguckt, irgendwie, da landest du Sicherheitsupdates, also Betriebssystem-Updates dann irgendwann recht schnell auch nicht mehr, aber Sicherheitsupdates gibt es weiterhin. Und da landest du dann bei sowas wie 6 Jahren oder 7 Jahren sogar, was ich schon ganz schön heftig finde. Also da, ja, wenn man...
Ja, die haben es da einfacher, ne? Muss man dazu ja auch sagen, weil die von Apple nur so ein ganz paar Geräte haben.
Genau, das ist ein sehr abgeschlossener Gerätekreis einfach.
Und das macht es natürlich so ein bisschen einfacher, weil die da nicht irgendwie dann auf so unterschiedlichsten Geräten das anwenden müssen, sondern dann auch eine ziemlich, ziemlich einheitliche
Struktur
Hardware darunter haben.
Genau. Ja, naja, na ja, und das kannst du ja auch sehen irgendwie, dass dann irgendwann, ich glaube, das letzte große, was da mal so weggefallen ist, waren dann so irgendwann, waren dann so diese 32-Bit-Geschichten, die sind dann einfach mal unter den Tisch gefallen. Und da gab es dann aber schon im Vorfeld diesen ganzen Technologiewechsel, das sowieso. Also das waren nur noch ganz wenige Ausnahmen, die das, die da überhaupt noch Geräte benutzt haben. Und wie gesagt, und bei Android ist es so, dass sie ja zum Teil wirklich echt nur auch so auf 2 Jahre ausgelegt sind. Und ich finde den Gedanken eigentlich ganz spannend, dem Ding oder den Geräten dann halt wirklich einfach ein zweites Leben zu geben, indem man dann so Sachen wie, Ubuntu Touch oder andere da drauf spielt und das einfach weiter benutzen kann. Weil im Normalfall werden die, das muss man auch mal ganz klar sagen, so die Geräte werden eigentlich nicht schlecht. Also das ist nicht so, dass euer Prozessor irgendwie wegfault oder das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist oder sowas. Nee, es ist halt einfach nur so, dass es irgendwann keine, die werden unsicher, weil es keine Updates mehr gibt und das ist das ganze Problem.
Ja, das fault eigentlich nur, wenn man irgendwelche Essensreste in den Handy mit reinpackt.
neben den Akku stopft.
Genau.
Könnte es irgendwann mal unangenehme Gerüche geben. Das stimmt.
Genau, aber das auch noch hinzu, ne? Akku ist ja häufig dann auch das Schnellste, was dann kaputt geht. Ja. Aber es gibt auch genug Geräte, oder was heißt genug, aber es gibt Geräte, die man auch reparieren kann und dort auch einen anderen Akku einsetzen kann. Zum Beispiel das Nexus 5 gehört dazu. Das ist ziemlich einfach, sich dort einen neuen Akku einzubauen und dadurch erhöht man dann auch nochmal die Lebenserwartung eines solchen Geräts.
Genau. Naja, und wenn wir so gucken, ey, also selbst der, ich kann da jetzt auf die Kacke hauen, weil ich gerade auf der Seite bin, selbst das Nexus 5 irgendwie ist auch noch so ein Vierkern-Prozessor. Ich sage mal, bei 95% der Leute sind mindestens 2 Kerne davon zu keiner Zeit warm geworden. Von daher, also ja, die Geräte können eigentlich alle viel mehr als wir so meinen. Und deswegen kann man die locker weiter betreiben.
Ne? Man ist, glaube ich, mit weniger auf den Mond geflogen.
Ja, mit deutlich weniger. Aber ich glaube, das, was sie hatten, war auch ganz sehr, sehr zuverlässig einfach.
Ja, ich meine, wenn er nicht viel kann, ne?
Stimmt. Ja, wenn er sowieso nichts hinkriegt, dann ist das
ja nicht so schlimm. Funktioniert das auch zuverlässig, ne?
Nee, da hast du recht. Ja, an Themen. Als einziger Europäer, gut oder schlecht?
Im Community Council.
Jetzt schalte ich mal hart zurück, ja.
Was heißt gut oder nicht, ne? Also es ist natürlich schon ein bisschen schwierig in der Zusammenarbeit, weil die alle irgendwie in einer Zeitzone sind, die ein bisschen zurückliegt. Also wenn es jetzt hier, haben wir gerade 17 Uhr, dann ist das bei denen irgendwie so 12 oder 11 Uhr. Das ist dann schon so, dass ich mich zweimal im Monat mit denen zu regulären öffentlichen Treffen um Mitternacht verabrede, beziehungsweise nach der Zeitumstellung um 1 Uhr. Das ist schon irgendwie ein bisschen anstrengend. Genau, und das ist dann ja etwas, was ich gerne darauf verzichten wollen würde. Aber man kann sich ja nicht immer aussuchen, ne?
Aber nee, das nicht, aber jetzt mal, wenn du gerade so, das ging mir eben nur durch den Kopf, aber wenn du jetzt gerade so ansprichst, so Sachen wie, ja, quasi als einziger Europäer sitzt du dann hier irgendwie in der Nacht, ne? Hat man da mal drüber nachgedacht, das wirklich so in Regionen nochmal aufzuteilen? Also, dass du quasi einmal, so wie jetzt in unserem Fall hier, du für Europa, dann gibt es halt nochmal einen für Asien, einen für den Bereich Amerika, einen für, weißt du, also dass man da nochmal so eine Kreisebene schafft irgendwie, oder?
Naja, also eigentlich an für sich ist es schon gewollt, dass in den Community Council irgendwie schon die Vertreter aus so allen Regionen sitzen. Aber im Oktober, wo mir das dann war, wer stellt sich zur Wahl? Wahl muss ich auch, glaube ich, nochmal kurz erwähnen. Es ist so, dass alle Ubuntu-Member dort wählen dürfen. Und Ubuntu-Member ist eben halt so, das sind die Leute, die ein Prozess durchlaufen haben, wo festgestellt wurde, dass sie einen signifikanten Beitrag zu Ubuntu geleistet haben, und dann bekommen sie diese Membership, um also eine Vorstellung zu bekommen. Das gibt, glaube ich, 500 bis 600 Leute, die das haben oder so ungefähr. Die wählen das dann ja, und es standen 12 Leute zur Wahl, und 7 wurden da reingewählt, und von diesen 12 Leuten war eben halt keiner aus Afrika, es war keiner aus Asien. Die waren nicht vertreten dort. Das sehen wir natürlich auch als Problem an. Es war auch nur eine einzige Frau, die sich aufgestellt hat. Gut, die wurde zum Glück auch reingewählt. Das finde ich auch wichtig, dass wir dort auch nicht nur irgendwie, ja, eben halt hauptsächlich irgendwie weiße Männer sind. Aber genau. Aber es war nicht sehr divers, sozusagen dort, ja, durchgefächert mit unterschiedlichen Themen.
Was glaubst du, wo es herkam? Also war das einfach so ein, ich sage jetzt mal gerade, was weiß ich nicht, also oder ich sehe es immer so, Leute, die Englisch sprechen, die finde ich so in meinem Umfeld auf die Schnelle nochmal, aber jetzt einfach mal so den Link nach Asien zu machen, irgendwie, da ist es ja, also da ist es zumindest für mich hier so immer ein bisschen schwieriger. Und glaubst du, dass das so ein bisschen mit das Problem sein kann? Also, dass man da einfach jetzt gar nicht so kulturell, aber einfach sprachlich irgendwie so eine kleine Schwelle hat?
Nee, ich glaube, sprachlich macht das gar nicht so viel, weil die häufig im asiatischen Umfeld, jetzt auch gerade bei dieser Ubocon Asia, die sie da jetzt gerade machen, da unterhalten die sich auch alle auf Englisch, weil das sind so unterschiedliche Staaten dort. Selbst in China finden die fast keine eigene Sprache, wie sie zueinander kommen. Also deswegen benutzen die da auch Englisch. Ich glaube mehr, dass das so ein kulturelles Thema ist, dass wir die Strukturen so geschaffen haben insgesamt, dass sie, glaube ich, Amerikaner und Europäer sehr stark, ich will jetzt nicht sagen bevorzugt, aber die Strukturen so passen, dass die sich eher da einbringen wollen.
Sie fühlen sich eher angesprochen dadurch.
Genau. Und ich glaube auch, dass dies auch zu unserer Aufgabe gehört, das auch kritisch zu hinterfragen und zu gucken, wie können wir das auch anders gestalten. So, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, weil wenn du selbst eigentlich ein Bestandteil dieser Strukturen bist, wie kannst du sie dann so aufweichen, dass irgendjemand anders sich damit wohlfühlt, dessen Gefühle du ja nicht hast oder dessen Sicht du nicht hast.
Genau.
Aber genau, da muss man sich eben halt dort Ideen überlegen. Das eine Thema war jetzt eben halt das mit diesen lokalen Communities, dass wir das neu organisieren wollen. Und dort haben wir so eine Arbeitsgruppe eingerichtet, wo wir keiner von uns direkt drin ist, sondern wir fallen nachher die Entscheidung als Community Council, sondern wo wir andere Leute sich drauf bewerben lassen haben und die dann dort für ausgewählt haben. Und das hatte uns den Vorteil gebracht, dass dort zumindest eine größere Verteilung da ist. Da ist diesmal nämlich nur ein US-Amerikaner mit drin und zwei Europäer und auch ein Asiate. Mhm. Und auch eine aus Südamerika, eine Person. Und das ist schon mal dann irgendwie, ja, dass wir dort zumindest auch die asiatischen, zumindest mit eingebunden haben, sodass wir dann vielleicht aus dieser Sichtweise irgendwie in eine gute Richtung reinkommen können, wie man die besser anbindet.
Ja, weil das wäre natürlich ja halt auch nochmal so ein Ding, ne? So wie du vorhin auch gesagt hast, irgendwie die Ubocon Asia wäre ja im Grunde, wenn sie sowieso virtuell stattfindet, irgendwie wäre ja ein ganz guter Augenblick, sich da einfach mal mit reinzuhängen und sich da mal mit den Leuten zu unterhalten, was so deren, was so deren Anliegen ist, was so deren, ich will jetzt auch nicht sagen, was sie für ein Problem haben, aber wo sie die, nein, aber weißt du, wo sie die Unterschiede sehen, wo sie einfach oder wo sie die Sachen gerne anders machen, als es gerade läuft. So nach diesem Schema irgendwie. Und ich finde, da ist genau dieser Punkt, es wäre da so ein sehr, wäre da einfach sehr passend, oder? Das wäre doch ein guter Anknüpfpunkt.
Genau. Also wir besprechen das gerade auf der Mailingliste des Community Councils, ob wir dort so eine FAQ-Session anbieten wollen, wo wir dann eben halt mit denen ins Gespräch kommen und aber diskutieren auch gerade noch, wie wir das gestalten wollen. Und wir wollen uns auf jeden Fall im September auch mit einbringen, ja.
Super. Nee, finde ich, also das mit dem Konzil da, das gefällt mir irgendwie gut. ich weiß, das wird alle einen Schritt nach vorne bringen, aber aus meiner Sicht läuft das ganz toll da gerade. Das finde ich.
Ich hoffe mal, dass uns das einen Schritt vorausbringt. Auf jeden Fall versuchen wir es, ne?
Also ich meine,
man kann es ja, dass ich nur versuchen, ne?
Ja, dass ich das toll finde, das bringt euch nicht weiter.
Naja, also ne? Auch.
Aber, also. Nee, aber ich glaube wirklich, dass da gerade so die richtigen, Schritte gemacht werden. Ich glaube, dass das unter Umständen dann, weil du bist ja auch kein, du bist ja auch nicht so eine Einbahnstraße irgendwie, der da hingeht und seinen Senf abgibt und dann wieder zurück. Also weißt du bist ja auch eine. Mhm. Du sendest ja auch in alle möglichen Richtungen, so wie heute gerade hier oder über Ubuntu Users oder wie auch immer, dass ja quasi dann aus diesen Community-Bereichen auch nochmal was zurückkommt, beziehungsweise du ja auch dann deinen Einfluss von da bekommst und vielleicht sich dann da nochmal Türen öffnen oder wie auch immer. Deswegen finde ich das Ganze sehr spannend irgendwie und finde das ganz große Klasse, dass du da irgendwie dabei bist.
Ja, ich finde es auch gut. Also ich habe mir das ja auch ausgesucht. Also ja, von daher, wobei ich auch sagen muss, jetzt, ich bin ja fast ein halbes Jahr jetzt da drin, muss ich schon sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass das doch so viele Themen sind und so anstrengend wird. Das muss ich schon sagen. Also ich hatte die Aufgabe doch ein ganz bisschen unterschätzt.
Ja?
Ja, also doch schon, weil man sehr viel in unterschiedlichen Bereichen da jetzt auch gerade denkt und mit vielen Leuten kommuniziert. Und das ist schon mehr, als ich dachte. Aber dazu muss ich auch sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube auch, dass das genau das Richtige gerade ist. Und das ist ja erstmal die beste Voraussetzung, dass man Spaß dran hat und denkt, man macht da was Richtiges. Oder beziehungsweise, was heißt, ich mache was Richtiges, aber ich arbeite an den richtigen Stellen. Genau. Muss man so sagen.
Ja.
Das wird man erst in Zukunft sehen, ob das wirklich was Richtiges war, was ich gemacht habe. Aber ist eben halt so, ne? Also ich meine, man muss irgendeinen Weg gehen. Und ja. Das kann natürlich auch der falsche sein. Das wird irgendwann dann mal eben halt aufgezeigt. Und dann muss man wieder überlegen, wie macht man es besser.
Ja, naja, das wird uns die Zukunft zeigen. Ne?
Ja.
Ob das,
also,
ob das jetzt
da
das Richtige,
auch.
Aber ich glaube immer, dass es auch viel, ey, man muss jetzt auch immer so auf die Situation gucken und man muss auch, also, weil, na klar, kann ich eine Entscheidung, die ich heute treffe, da kann ich vielleicht in 15 Jahren sagen, oh mein Gott, das war ja, warum habe ich denn das gemacht? Aber an dem Tag, wo ich sie getroffen habe, musste sie ja irgendwie richtig sein. Und ich glaube, dass von daher, es kann nicht immer alles passen, aber, oder es kann nicht immer alles für die Ewigkeit richtig sein, aber für die Situation ist es bestimmt. Und ich glaube, dass dieses Konzil und die Arbeit, die in diesem Konzil geleistet wird, für die Situation gerade genau das Richtige ist. Ich glaube, man braucht das gerade. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Gut, dann haben wir fast mehr Zeit verbraucht als in Chemnitz letzte Woche.
Wir hatten noch ganz, ganz viele Themen, die wir auch noch mit besprochen haben, die höchstwahrscheinlich, weil wir ja auch schon uns öfter jetzt mal unterhalten haben, da jetzt auch noch mal tiefer in andere Bereiche reingestiegen sind, weil man irgendwie dann auch die Ebene gefunden hat, wo man dann auch noch weitergehen kann oder so.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber ich denke, das ist ganz gut so. Erstmal. Und ich hoffe, dass wenn die Folge erscheint, die wird wahrscheinlich, ich klicke mal auf den Kalender, die wird wahrscheinlich sowas um den 26.03. erscheinen. Vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht ja, aber ich gehe mal vom 26.03. aus. Und dann hoffe ich, dass der Jan sich die runterlädt und dann ist er nämlich schon vorbereitet. Jan, ich werde dich anschreiben. Du bist einfach mal der Nächste. Und dann haben Thorsten und ich, also Thorsten wird jetzt nicht jedes Mal dabei sein, aber so manchmal, der wird bestimmt in, sowas um die Folge 6 haben wir mal vereinbart. Also angedacht ist eigentlich eine pro Monat, aber vielleicht geht's ja auch mal schneller. Und dann halt eben sowas um die Folge 6 wird Thorsten auf jeden Fall wieder aus dem Konzil berichten, weil da ja noch ganz andere spannende Sachen anstehen, die aber ganz sicher noch nicht öffentlich sind.
Nee, einige Sachen noch nicht so und ich hoffe, dass sich da noch einiges rausbildet, aber einige Sachen, die ich jetzt auch gerade schon so angesprochen habe, kann man da sicherlich auch nochmal mitnehmen und vielleicht ist es dann ja auch so eine Folge in Richtung ein Jahr Konzil, was ist alles passiert.
Ach ja, genau, dann hast du ja ungefähr ein Jahr voll sowas, ne?
Genau. Und dann kann man ja schon ein bisschen zurückblicken und mal gucken, was gerade so die spannenden Themen sind und was alles schon passiert ist. Also finde ich ganz gut, wenn wir das so machen können.
Ich finde das auch ganz gut. Wir haben im Übrigen, vielleicht kann man das auch nochmal erklären, wir haben am Anfang kurz ein bisschen überlegt, ob wir hier so das monatliche Entertainment irgendwie selber abbrennen. Aber Thorsten hat gesagt, nee, wenn ich so oft mit dir sprechen muss, irgendwie, das geht auch nicht. Und da kriege ich auch schlechte Laune bei.
Nee,
das kann keiner. Ich glaube, der Einzige, der das kann, das bin ich selbst. Ey, das ist.
Ach so.
Ja, wenn ich sonst keiner gerne reden hört, dann musst du das halt selber machen.
Nee, also ich finde das ja eigentlich auch viel besser, da du das ja so nennst, Ubuntu Live und dieses Community-Leben und so.
Genau.
Da bin ich natürlich auch ein Bestandteil mit drin, aber eben halt ja noch sehr viele Leute mehr und deswegen finde ich das auch gut, wenn dort viele Leute in deinen Podcast dort zur Sprache kommen.
Ja.
Das wäre ganz gut. Und vielleicht kriegst du ja auch noch mal einen von den ganz alten Leuten, die schon jahrelang nichts mehr bei Ubuntu gemacht haben oder so. Das würde ich auch noch mal als Anregung geben. Das, was früher Ubuntu Live war und was dass die
heute
mal ein bisschen
ist?
Was von, ja, oder dass sie einfach mal von früher erzählen und oder einer, was damals so war und warum das mit Ubuntu nicht mehr ist. Bei dieser Person.
Ja, das wäre auch mal, klar, das wäre auch mal schön. Ne? Mhm. Also da doch, ich will schon so ein bisschen durch die Community durchfräsen irgendwie und mal gucken. Das weiß ich ja auch noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wo es mich da überall hintreibt. Also ich gehe da einfach mal offen durch und gucke mal, was Phase ist. Mal gucken, wer mir noch so alles unter die Finger kommt. Wir haben so ein paar Leute, haben wir schon mal angesprochen, irgendwie Webserver-Team oder überhaupt Web-Team und IKEA-Leute und da wird es auf jeden Fall noch mal ein paar geben aus der Ecke und dann halt eben auch noch mal Leute wie Jan. Und vielleicht finden wir ja wirklich irgendwo einen, der gesagt hat, nee, ich habe mit dem ganzen Thema abgeschlossen und ich erkläre dir mal, warum. Das wäre ja eigentlich, das wäre ja dann mal so die volle Sicht auf die Dinge irgendwie zusammengefasst.
Ne? Ja, ja, würde ich zum Beispiel auch gerne mal hören. Ja. Wenn ich mal einen Wunsch frei habe.
Ja, doch. Thorsten, wir sind ja hier noch sind wir ja ganz offen. noch haben wir uns ja noch nicht so richtig gestritten.
Also, ja, also ist natürlich auch die Frage, ob sich jemand so finden lässt, der so dann auch noch darüber redet. Aber das können wir dann mal gucken.
Ein bisschen Glück, das wäre ganz cool. Das fände ich ganz abgefahren. So, und jetzt haben wir fast auf den Punkt. Nein, jetzt haben wir ziemlich mehr als auf den Punkt. Die anderthalb Stunden voll. Ich sag einfach mal vielen Dank fürs Durchhalten und hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß mit Ubuntu Live, der Folge 1 und mit Thorsten Franz. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch, Michael, dass du dieses Format machst und dass wir uns hier unterhalten können.
Alles klar. Dann, wir hören uns die Tage. Alle anderen, wir hören uns in 4 Wochen dann. Bis dann. Ciao.
Ciao.